NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. Juli 1957. Der Todestag des italienischen Dichters Curzio Malaparte.
An der Spitze des Felsens, der Punta del Masulo, können wir die Villa erkennen. Rot und mit einem gemauerten Aufbau, der wie ein Fragezeichen anmutet. Mit kleinen Schritten steigen wir zu diesem seltsamen Wohnsitz hinab, der uns an einen Sarkophag erinnert.
Una casa come me. Ein Haus wie ich. Melancholisch, hart, streng.
So hat Curzio Malaparte seine rote Villa auf Capri umschrieben. Mitten im Zweiten Weltkrieg wurde sie vollendet. Den Schriftsteller René Novella hat das Haus an einen Sarkophag erinnert, andere an ein Gefängnis oder einen Schiffsleib, mit dem Odysseus auf dem Kalkfelsen gestrandet ist. Eine mächtige Freitreppe führt aufs Dach, wo sich einst Brigitte Bardot in nackter Blondheit sonnte, in Jean-Luc Godards Film Die Verachtung. Ein Haus mit Geschichte.
Als Generalfeldmarschall Rommel bei einem Besuch Malaparte fragte, ob er das Haus nach seinen Plänen erbaut habe, antwortete der Dichter ungehalten:
Nein, ich habe es gekauft. Aber die Landschaft habe ich entworfen.
Nichts konnte den Schriftsteller und Egozentriker Malaparte besser beschreiben als seine Antwort an Hitlers General Erwin Rommel, der 1943 nach Mussolinis Sturz die deutsche Besetzung von Italien organisierte. In der Zeit der Kriege, die das frühe 20. Jahrhundert zweimal mit Millionen von Toten überschwemmten, hat Malaparte in seinen bekanntesten Büchern Kaputt und die Haut den Bankrott aller humanen Werte mit grausamer Schärfe geschildert. Aber er war kein objektiver Chronist, sondern spielte selbst den Gott, der diese Landschaften des Grauens entwarf. Manchmal dokumentarisch, manchmal grotesk überzeichnet, aber oft erstaunlich wahr. Der Malaparte-Kenner Thorsten Liesegang findet vor allem im Kriegsroman Kaputt Episoden von großer psychologischer Einfühlung.
Und dann gibt es eigentlich die Schlüsselszene in dem Roman, die Begegnung mit einem deutschen Offizier, der ein kreuzbraver Mann gewesen ist und der dann im Rahmen der Partisanenbekämpfung ein Dorf umstellt hat. Und dann wurden alle Partisanen getötet, nur ein kleiner Junge sei herausgekommen.
Der Offizier machte eine Pause. Dann sagte er zu dem Jungen mit einer seltsam weichen Stimme: Hör zu, eines meiner Augen ist ein Glasauge. Wenn du mir sagen kannst, welches es ist, lass ich dich laufen. Das linke Auge, antwortete der Junge, ohne Zögern. Wie hast du das festgestellt? Weil es von den beiden dasjenige ist, das einen menschlichen Ausdruck hat.
Die Kernaussage ist natürlich, der Deutsche ist an sich unmenschlich. Also er hat schon nach dem Ersten Weltkrieg von der Malattia Tedesca geschrieben, also dieses für ihn unverständliche, grausame Morden. Er beschreibt schon, dass die Nazis und überhaupt die Täter das in ihn verdrängte Selbst abspalten und sozusagen auf die Armen, Kranken, Schwachen und Juden projizieren und in deren Mord diese verdrängte Seite des eigenen Selbst eben zu bewältigen versuchen. Also gerade so die Täterschilderung ist das Erstaunlichste dieses Buches.
Dass Malaparte überhaupt einen Einblick in die Psychologie der Täter hatte, lag allerdings nicht nur an seiner Beobachtungsgabe. Als Faschist der ersten Stunde war er selbst Teil des Systems, das er in seinen späten Büchern kritisierte. Und er war zur Hälfte Deutscher, geboren 1898 in der Toskana, unter dem Namen Kurt Erich Suckert.
das Unternehmermilieu seines Vaters. Er war ein aus Sachsen eingewanderter, sehr erfolgreicher Textilunternehmer im Textildruck in Prato, also auch im Zentrum der italienischen Textilindustrie erfolgreich. Und seine Mutter war Norditalienerin. Das hat keine bleibenden Spuren hinterlassen, denn er wurde relativ früh zu einer Bauernfamilie gegeben, die ihn aufgezogen hat. Dass er durchaus das Leben der einfachen Schichten, der Bauern, der Armen kannte und er sich immer wieder damit identifiziert hat.
Aus Kurt Suckert wurde später Curzio Malaparte, eine maliziöse Namensverdrehung von Napoleon Bonaparte. Und seine Sympathie für die Benachteiligten im bettelarmen Italien entwickelte sich bald zu einem fulminanten Hass auf die gesellschaftlichen Eliten des Landes. Katalysator dafür war der Erste Weltkrieg, in den Malaparte als junger Freiwilliger gegen die Mittelmächte Deutschland und Österreich zog. Er überstand einen Giftgasangriff, der ihm lebenslang zu schaffen machte, wurde mehrfach dekoriert. Nach dem Krieg hoffte er auf die Zerschmetterung der alten Gesellschaftsordnung und suchte sich Gleichgesinnte unter Benito Mussolinis Faschisten.
Er war auch in der Toskana, in der faschistischen Organisation, auch als eine Art Sekretär tätig. Er hatte auch gute Kontakte zu hohen Vertretern dieses Regimes, auch Mussolini getroffen mehrmals, und hat zu ihm ein von durchaus Verehrung, aber auch radikaler Kritik getragenes Verhältnis gehabt. Denn Mussolini hat relativ schnell deutlich gemacht, er sucht den Schulterschluss mit den traditionellen Eliten, den Konservativen, auch der Kirche. Und gegen diese Form von faschistischer Revision hat Malaparte vehement dagegen argumentiert und fordert eigentlich, dass die faschistische Revolution immer weitergehen müsse.
So wurde Malaparte in seinen Schriften der 20er Jahre zum stärksten Theoretiker des Faschismus, wie man ihn einmal nannte, und zugleich zum scharfen Kritiker von Mussolinis Kompromissen beim Griff nach der Macht.
O Mussolini, mit dem harten Gesicht, wann beginnt dein Aufruhr?
So las man in der berüchtigten Cantata del Arci Mussolini, auf Deutsch etwa Kantate vom wahren Mussolini, die den Bonzen des Regimes überhaupt nicht gefiel.
Wartest du auf die Winde des Abenteuers? Die Zeit ist schon reif, das schlechte Wetter weit weg. In der Ebene und im Gebirge werden wir kämpfen auf italienische Art. Der Tag bricht an und der Hahn kräht. O Mussolini, steig aufs Pferd!
Wie sein Vorbild Gabriele D'Annunzio hat sich Malaparte, der böse Napoleon, auch im dumpfen Kult der Stärke und der Masseninszenierungen seine Eigenständigkeit erhalten, indem er unberechenbar blieb. Viele Geschichten kursierten über den großgewachsenen Mann mit dem smarten Aussehen eines Filmstars, der sich seine Haare à la Rudolf Valentino zurückkämmte, in seinen Häusern Hof hielt und Beziehungen zu starken Frauen und wohl auch Männern unterhielt. Er nannte sich selbst Erzitaliener, konnte aber sein deutsches Erbteil nicht verleugnen.
Verstehen und akzeptieren kann mich nur, wer in mir die ganze Romantik und den ganzen Wahnsinn der Deutschen erkennt, dass ich das bin, was man gemeinhin einen Barbaren nennt.
Allerdings hatte der Barbar Malaparte eine ausgesprochene Vorliebe für die verfeinerte französische Kultur. 1931 sandte ihn der Corriere della Sera als Korrespondenten nach Paris. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat er noch einmal an der Seine gelebt und das Französische als erste Fremdsprache gesprochen, wie in einer deutschen Rundfunksendung von 1951, in der er auf Vorbehalte gegenüber seiner Vergangenheit und seinen skandalträchtigen Romanen geantwortet hat.
Je ne crois pas que mes livres et moi-même nous sommes des choses très compliquées.
Ich glaube nicht, dass meine Bücher und ich selbst sonderlich kompliziert sind. Ich bin ein sehr einfacher Mensch. Ich lebe sehr einfach und beobachte das Leben um mich herum sehr aufmerksam. Aber wie alle Menschen meiner Generation habe ich das Schicksal dieser Generation geteilt. Und ich habe zusammen mit meinem Volk und dem Volk Europas die Tragödie erlitten, die jeder von uns durchlebt hat.
La tragédie que nous venons de vivre tous.
1933, nach Hitlers Machtergreifung und der Rückkehr nach Italien, wurde der politisch unzuverlässige Malaparte verhaftet und auf die Insel Lipari, nördlich von Sizilien, verbannt. Damals noch kein idyllisches Ferienziel, sondern ein karges Fleckchen Erde im Mittelmeer. Mächtige Fürsprecher wie der Graf Ciano, Mussolinis Schwiegersohn und Außenminister, erreichten Malapartes Begnadigung. Doch er hatte seine Lektion gelernt und passte sich dem Regime wieder an. Nach Italiens Kriegseintritt im Jahr 1940 wurde er als Reporter mit den italienischen und deutschen Truppen auf den Balkan, nach Polen und schließlich nach Russland geschickt. Eine Erfahrung, die in seinen Roman Kaputt einfloss. Und während er eines Abends mit dem polnischen Statthalter Hans Frank, dem Schlächter von Krakau, üppig dinierte, verfiel Malaparte wieder ins Grübeln.
Was den Deutschen zur Grausamkeit verleitet, zu diesen ganz kühl, ganz methodisch, ganz wissenschaftlich grausamen Handlungen, ist die Angst. Das geheimnisvoll Adlige der Unterdrückten, der Kranken, der Schwachen, der Wehrlosen, der Greise, Frauen, Kinder, Juden. Der Deutsche fühlt es, beneidet es, fürchtet es. Und er rächt sich dafür.
Die Art, in der Malaparte vom Schicksal der Juden in den Ghettos oder den Erlebnissen der Lanzer an der russischen Front erzählt, ist so drastisch, dass sie oft ins Groteske umschlägt. Es ist seine Art, das Unbeschreibliche zu schildern.
Es gibt diesen italienischen Begriff des Verosimile, also des der Wahrheit ähnlichen. Und damit spielt Malaparte, indem er realistische Episoden aufgreift und die aber stark überzeichnet, ins Groteske wendet, einen makabren Faktor mit hineinbringt.
Diesen eigentümlichen Stil, bei dem die Wahrheit erst in der Übertreibung aufleuchtet, hat Malaparte in seinem erfolgreichsten Roman perfektioniert. Mit dem Einzug der Amerikaner in Neapel beginnt der Roman Die Haut. Doch die Befreiung ist keine Erlösung vom Bösen, sondern der Auslöser für einen geradezu apokalyptischen Verfall der Moral und der Humanität.
Hässliche, zerlumpte Frauen mit bemalten Lippen, abscheuerregend und erbärmlich, standen an den Straßenecken herum und boten ihre traurige Ware feil. Knaben und Mädchen von 8 bis 10 Jahren, denen die Marokkaner, Inder, Algerier, Madagassen prüfend unter die Kleider tasteten. Die Frauen priesen gellend an: $2 the boys, $3 the girls.
Die dokumentierten Fälle von Prostitution jeder Art, von der Degradierung des Menschen zur Ware, um den GIs Geld und Zigaretten aus der Tasche zu ziehen, steigert Malaparte zum Reigen lebender Toter. Zuletzt bricht wie ein Fingerzeig des geschmähten Gottes der Vesuv aus. Die Haut, 1949 erschienen, wurde Malapartes Welterfolg. Der Vatikan setzte das Buch auf den Index. Der Bürgermeister von Neapel erklärte Malaparte zur unerwünschten Person. Selbst in den Friedenszeiten, die jetzt in Europa anbrachen, war die Tragödie des Krieges für Malaparte immer präsent. In seinem Film »Der verbotene Christus« hat er das Thema Schuld und Sühne am Schicksal eines Kriegsheimkehrers abgehandelt. Letztlich empfand er sich selbst als Odysseus, der bei der Rückkehr vom Trojanischen Krieg nach Hause eine fremde Welt wiederfand.
Sie träumen von einer homerischen Welt. Sie möchten, dass sie existiert. Doch unglücklicherweise gibt es sie nicht.
Warum nicht doch?
No!
Jean-Luc Godards Film Die Verachtung mit Michel Piccoli, Jack Palance und Brigitte Bardot wurde einige Jahre nach Malapartes Tod in seiner Villa auf Capri gedreht. Damals tobte ein Rechtsstreit um das Haus, denn kurz vor seinem Tod hatte Malaparte China besucht und aus Begeisterung für Mao die Villa der kommunistischen Jugend der Volksrepublik vermacht. Heute ist sie frisch renoviert und Eigentum einer Stiftung. Als Malaparte am 19. Juli 1957, heute vor 60 Jahren, in Rom an einem Lungenleiden starb, haben ihn viele betrauert. Die Rechten und die Linken, die Literaturfreunde, die in ihm einen postmodernen Autor vor der Zeit erkannten, die Historiker, die ihm frühe Hinweise auf den deutschen Vernichtungskrieg im Osten verdanken, und natürlich die Italiener, die sich in seinen Büchern mit all ihren Stärken und Schwächen wiederfanden.
Im Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an Curzio Malaparte, der am 19. Juli 1957 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.